Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts Erfolg darf leicht sein von und mit Astrid Göschel, der Podcast für Führungskräfte und UnternehmerInnen auf Erfolgskurs.
Heute zu Gast bei mir Herr Dr. Schunk, Herr Dr. Gunter Schunk. Herzlich willkommen, Gunter.
Liebe Astrid, hallo, ich freue mich, dass wir heute über mein Lieblingsthema plaudern können.
Erfolg darf leicht sein. Ist das glaubwürdig für dich?
In Zeiten wie diesen, in Zeiten des Wüstenwandels, muss Erfolg sogar leicht sein, weil wir die Chance haben, uns immer wieder mit neuen Themen zu beschäftigen, die Spaß machen müssen. Denn nur dann kann man auch erfolgreich sein, dann ist man bei der Sache und ist auch bereit, sich immer wieder anzupassen.
Vielen Dank, Gunter. Vielen Dank. Also da sprichst du mir ja aus der Seele. Was viele übrigens nicht wissen, ist, dass ich gleichzeitig mit Erfolg darf leicht sein, Fragezeichen, Ausrufezeichen, Punkt, auch schon eine sehr smarte Transformation immer anbiete, weil wir tatsächlich dazu die Fragen klären sollten, das Ausrufezeichen auch setzen sollten, dass es nämlich leicht sein muss. Und am Schluss darf es einfach der entspannte Punkt sein als Aussage, dass Erfolg leicht sein darf. Jetzt zu dir. Wer bist du und was machst du?
Ja, meine aktuelle Aufgabe ist, ich bin Director Public Relations der Vogel Communications Group. Das heißt, ich kümmere mich um die Hälfte meiner Zeit um die externe Kommunikation der Unternehmensgruppe, also die strategische Kommunikation, die Wertekommunikation, die Zukunftskommunikation und natürlich um die zahlreichen Netzwerke, die wir im Medienbereich und in den Branchen haben. Und ich habe dankenswerterweise auch noch die Aufgabe, mit der anderen Hälfte meiner Zeit mich um die Vogelstiftung Dr. Eggerkamp zu kümmern, die mit 650.000 Euro im Moment pro Jahr richtig viel Geld ausschüttet und wir da natürlich schöne Projekte unterstützen wollen.
Ach, da möchte ich aber auch noch mal ganz kurz nachfragen, auch wenn wir heute ein anderes Thema im Fokus haben. Aber welche Projekte unterstützt ihr denn da? Das ist ja sehr spannend.
Wir haben vor allen Dingen Forschungs- und Wissenschaftsprojekte. Ganz einfach, Forschung ist die Antwort. Wir kriegen jeden Tag neue Fragen und nur die Forschung kann Antworten liefern, um die Welt besser zu machen. Fake News können das nicht. Und wir fördern daher Forschung natürlich im medizinischen Bereich. Digital Health zum Beispiel explodiert förmlich. Da können wir ganz viel besser werden in dieser Welt. Wir fördern aber natürlich auch Medienforschung. Social Media ist eigentlich gar nicht mehr so neu, aber es gibt noch viel zu wenig Forschung, um zu verstehen, was da eigentlich an Kommunikation passiert und mit den Menschen passiert. Und daneben fördern wir aber auch Bildung, zum Beispiel MINT-Bildung bei jungen Menschen. Mhm. Bildung ist Zukunft, das ist auch eine Binse, aber man muss es halt auch tun. Und natürlich Kultur, denn ohne Kultur, Kultur ist der Anker einer jeden Gesellschaft und ohne Kultur ist alles nichts. Und das gilt natürlich auch für Unternehmen. Ohne Unternehmenskultur kommst du nie in die Zukunft.
Sehr, sehr spannend. Klasse. Du warst jetzt ja auch vor kurzem erst beim Kongress, und zwar der deutschen Fachpresse. Magst du da mal kurz was erzählen?
Ja, die B2B Media Days, früher Kongress der deutschen Fachpresse, sind einmal im Jahr sozusagen die Festspiele der Fachverlage. Und da gibt es Austausch. Der Markt ist wahnsinnig in Bewegung. Viele Themen rechtlicher Natur, technischer Natur, natürlich auch inhaltlicher Natur in Verbindung mit gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Themen. Und komischerweise hat auch dieses neue Ding, diese KI, eine Rolle gespielt auf diesem Kongress, natürlich. Und mich persönlich hat wieder natürlich umgetrieben auf dem Kongress die Verleihung des Preises Fachjournalistin des Jahres. Ich habe über 15 Jahre diesen Preis mit betreut, weil wir mit der Karl Theodor Vogel Stiftung diesen Preis ursprünglich ins Leben gerufen haben, dann gemeinsam mit der Fachpresse auch ausgerichtet haben. Und seit 2 Jahren aber ist diese Stiftung aufgelöst und jetzt macht es nur die Fachpresse. Ich bin noch in der Jury und wir versuchen da guten Fachjournalismus auszuzeichnen und auch festzustellen, durch Akzente, wie wir diese Veränderung im Fachjournalismus, ja, auch durch Preisträger sichtbar machen und natürlich auch Orientierung geben. Denn das ist nach wie vor der Kern des Mediengeschäfts, dass es guten Content gibt. Davon hängt der Rest ab, nicht umgedreht.
Was macht denn aus deiner Sicht guten Fachjournalismus aus?
Ein guter Fachjournalist, eine gute Fachjournalistin ist ja in einer Branche aktiv, kennt diese Branche, kennt die Menschen in der Branche, die Unternehmen, die Produkte, die Trends, eigentlich auch das Workaround und letztendlich auch den Humor dieser Zielgruppe. Ja, denn die 20.000 Konstrukteure und Konstrukteurinnen der Konstruktionspraxis aus unserem Haus, die haben die gleiche Ausbildung, die gleichen Softwareprogramme, ja, irgendwo die gleichen Themen auch. Und da muss man auch die richtige Sprache treffen. Man muss auch wissen, was bewegt die gerade. Und das ist bei den Elektrotechnikern ganz anders, bei den Managern in der Automobilindustrie ganz anders. Ganz zu schweigen, die Leser der Laborpraxis, ja, oder des Maschinenmarkt für Maschinenbau. Und dieses Gefühl für eine Branche, die Freude daran, ist schon mal wichtig. Und dann, klar, dann kommt es natürlich darauf an, die Relevanz eines Themas für diese Zielgruppe, die erklärte Aussagekraft, ja, warum dieser recherchierte Beitrag, dieser Geschichte, ja, warum braucht es den und vor allen Dingen, welchen Nutzwert habe ich? Das, also ohne diese drei Themen brauche ich gar nicht erst anzufangen. Das muss ja irgendeinen Sinn geben, den ich auch formulieren muss, damit der Leser, die Leserin genau weiß, jawohl, das will ich lesen, weil mir das hilft, in meinem Job besser zu werden oder zu sagen, oh, muss ich nicht lesen, betrifft mich nicht. Und das ist schon mal der Ausgangspunkt. Guter Fachjournalismus braucht aber auch eine eigenständige Themenwahl, also Exklusivität eines Themas, das Besondere sozusagen, und nicht sozusagen einfach PR weiter durchzureichen, ein bisschen umzuschreiben, sondern auch selber zu recherchieren. Und es braucht auch in den Fachmedien eine gewisse Recherchetiefe, denn der Fachmedienleser, der erwartet eine gewisse Tiefe, ohne dass es gleich der Superspezialist ist, dass es nur noch 5 Leute verstehen. Das sicher nicht. Aber es braucht eine Tiefe. Da muss man auch nachrecherchieren, da muss man auch mehrere Stimmen hören, damit man es einordnen kann. Und es braucht deswegen auch eine gewisse Expertise, die man entweder selber mitbringt oder mit den richtigen Experten einfach diese Geschichte auch erklären kann. Das ist der Bereich der Recherche, der guten Journalist, Fachjournalismus ausmacht, damit der Leser, die Leserin am Ende sagt, klasse, ich habe was gelernt, jetzt weiß ich, was zu tun ist, damit ich besser werde, erfolgreicher in meinem Job und damit auch das Unternehmen. Das ist ja der Auftrag von Fachmedien, Unternehmen zu helfen, besser zu werden. Deswegen berichten wir eigentlich nur positiv. Also größtenteils, wir wollen durch gute Beispiele die Wirtschaft voranbringen und begleiten, während Publikumsmedien mit ihrem gesellschaftskritischen, konstruktivkritischen Auftrag ja versuchen, Missstände aufzudecken und dazu sozusagen eine Gesellschaft als Korrektiv besser zu machen. Da unterscheiden wir uns erheblich davon in den Fachmedien. Und damit sind eigentlich die knapp 6.000 Fachmedien, die es in Deutschland gibt. Und es gibt nirgendwo in der Welt eine höhere Dichte von Fachmedien übrigens als in Deutschland. Diese Fachmedien haben praktisch für jeden Beruf, ja, gibt es da ein Fachmedium. Und das heißt, wir begleiten die komplette Volkswirtschaft. Und vielleicht noch, was natürlich zu einem sehr guten Fachjournalismus gehört, ist das, was auch spannend ist, dass ein Fachmedienleser ja nicht umschaltet, wenn er vom Spiegel oder Stern oder Gala lesen plötzlich dann seine Elektronikpraxis oder seinen Maschinenmarkt liest. Er ist immer noch ein normaler Leser. Das heißt, er möchte einen guten modularen Aufbau haben mit Elementen wie Infokästen, Definitionen. Das ist eine Gesamtkomposition, wo ich sage, delectare et prodesse, das muss auch Spaß machen und nicht nur nützen. Ja? Und dementsprechend muss es auch stilistisch gut sein. Ja? Man muss merken, dass der Autor, die Autorin sich Mühe gegeben hat, gut zu schreiben, sich Gedanken zu machen, originell zu sein, auch elegant. Fachjournalismus muss nicht dröge sein, ja? Sondern der darf auch mal Fragen im Text stellen. Ja? Der darf auch mal Spaß machen. Ja? Und es gehört auch eine visuelle Gestaltung dazu, von sehr guten Aufmacherfotos, die aber auch zum Beispiel auf der Metaebene metaphorisch sein können. Manche Themen lassen sich ja schwer darstellen, ja. Also etwa Internet oder Personalthemen. Aber man muss sich, glaube ich, schon Mühe geben, das gut zu illustrieren. Und dazu gehören auch hervorragende Infografiken, damit ich mit einem Blick erkenne, was ist da los. Und was in den letzten 10 Jahren deutlich wichtiger geworden ist, was früher kaum eine Rolle gespielt hat, ist die Verantwortung, die ein Fachjournalist, eine Fachjournalistin übernimmt für den Artikel. Ja, das sind ökologische Fragen, soziale Fragen, ethische Fragen, auf jeden Fall mit aufzugreifen, wenn es darum geht. Also Fracking in der Chemiebranche, ja, ist ein Thema. Da kann ich nicht so tun, als ob das die restliche Welt nicht blöd findet, ja. Und
Sag an
da
der
macht
Stelle auch nochmal für die Hörer, was genau das ist, weil dass wir mal kurz, wir können ja gerne mal in die Chemiebranche eintauchen, wenn du das als Fallbeispiel nehmen magst. Was ist dann
Hey.
das Thema?
Ja, ich kann natürlich Energie, fossile Stoffe aus der Erde gewinnen, indem ich sozusagen durch Reinpressen von Stoffen das aus dem Gestein löse. Das hat aber Umweltkonsequenzen. Und das ist für eine Branche, hat es natürlich zu einer Sonderkonjunktur geführt, weil knappe Energie plötzlich wieder verfügbarer wurde. Die USA wurden vom größten Energieimporteur zum größten Energieexporteur durch Fracking. Aber ich glaube, als Fachjournalist muss ich schon darauf hinweisen, dass es auch Umweltproblematik nach sich zieht. Ja? Und das gehört dazu, dass ein Fachjournalist da auch wirklich Verantwortung übernimmt. Und ich finde, sehr guter Fachjournalismus, der sollte auch immer das Besondere etwas haben, einen Gedanken, mit dem niemand gerechnet hat, oder eine Information oder eine Darstellung, einen Vergleich. Wo man rausgesagt, Mensch, das hat jetzt richtig Spaß gemacht. Dann war es für mich der perfekte Beitrag.
Okay, mich erinnert es ganz spontan auch an die drei Aufgaben eines guten Redners. Ist jetzt natürlich, um das, was du differenziert gerade gezeigt hast, um es nochmal gerade wieder kleiner zu kriegen, dass man gut informiert wird, also gut im Sinne von gute Recherche, gut im Sinne von auch wahrhaft, dass da die Quellen dann auch wirklich stimmen und nicht nur die Kopie von der Kopie von der Kopie ist. Also gut informieren zum einen, dann aber auch erfreuen. Delektare Moment hast du angesprochen. Erfreuen kann man heutzutage über Bilder, über Metaphern, über Szenarien oder Geschichten. Und die natürlich auch wieder stimmen müssen und angemessen sein müssen. Und dann im zweiten wird man das Movere-Moment, dass man eben auch bewegt wird. Das kann ja emotional sein oder eben auch beeindruckt durch die Darstellung oder auch durch das Strukturierte und die Art, wie es aufgebaut ist. Da steckt echt eine Menge drin, finde ich. Und um nochmal für die Zuhörer, finde ich, das auch nochmal an einem ganz praktischen und gerade aktuellen Beispiel zu kriegen. Könntest du uns mal sagen, du hast ja den Preis, du warst in der Jury ja mit dabei, wer hat den Preis bekommen, für was genau? Und da nochmal, was war nämlich da das Beeindruckende im Vergleich zu den anderen, die den Preis dann nicht bekommen haben?
Ja, also wir hatten da am Ende drei Preisträger, die uns in der Jury tatsächlich unstrittig überzeugt haben. Es war dann am Ende nur eine Frage ein bisschen des Rankings. Platz 1 war ein Beitrag, der hatte die Überschrift Schlaflos in Berlin, aus der Immobilienwirtschaft. Und da hat es sich einfach vor den Bahnhof in Berlin gesetzt, hat Leute eingeladen in ein Zelt und mit denen diskutiert. Also ein Interview, ein Brancheninterview geführt, aber in einer völlig anderen Situation diese Diskussion dargestellt. Und auch die Reaktionen zwischendrin, menschlicher Natur, nicht nur fachlicher Natur, aber in dieser Branche mit branchenbekannten Leuten, regt, glaube ich, jeden an, da unbedingt bis zum Ende zu lesen. Und in dieser lockeren Gesprächssituation einfach mal einzuschätzen, wo geht's wirklich hin mit unserer Branche und Ein Mehr-Personen-Interview ist grundsätzlich nicht einfach, aber er hat es einfach brillant gelöst. Wir hatten auf Platz 2 einen Beitrag von einer Journalistin, die hat das Thema Menopause am Arbeitsplatz aufgegriffen. Erstmal überraschend, na und? Mhm. Ja? Ja, aber das Thema als Wirtschaftsfaktor zu beschreiben, ein Tabuthema in der Lebensmittelpraxis als der Zeitschrift, sagt, da arbeiten überproportional viele Frauen, die eine bestimmte Phase ihres Lebens vielleicht bestimmte gesundheitliche, körperliche Anforderungen haben, die anders sind. Und wenn man das nicht richtig anbietet und löst, dann hat es Auswirkungen auf die Wirtschaftskraft. Interessant, ja. Bis hin zur Beschwerdebeschreibung. Damit auch die formulierte Branchenrelevanz. Ein sehr zeitgeistiges Thema. Mhm. Aber ich muss sagen, das Besondere etwas mit einer echten Relevanz, darüber mal nachzudenken, ist, glaube ich, zu Recht preiswürdig gewesen. Mhm. Und wir bewerten grundsätzlich jetzt nicht nur Print, das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, sondern es geht um recherchierte Fachbeiträge, egal ob digital oder online oder Print. Natürlich hat es unterschiedliche Funktionen. In Print sollten wir uns im Klaren sein, dass Print sich zu Premium Print entwickeln muss und dort Informationen, Orientierung, Kommentierung geben muss, Überblick, Einordnung. Das ist, glaube ich, der entscheidende Wert.
Und
und damit der Leser nach dem Beitrag, den er in Ruhe mit selbstgewähltem Tempo im Lean-Back-Modus branchenspezifisch sozusagen genießen kann und sich das richtig reindenken kann. Das ist der Premium-Print-Beitrag. News oder Personalmeldungen haben in Print meiner Ansicht nach nichts mehr verloren. Nicht wirklich. Mhm. Ja, dafür gibt's online. Umgedreht kann ich natürlich in eine Online-Berichterstattung die technischen Mittel wie Filme nutzen oder den Verweis auf Datenbanken oder auf Animationen, um zum Beispiel bestimmte Motortechniken grafisch darzustellen, animiert oder so. Das heißt, da habe ich andere Möglichkeiten, Dinge vielleicht noch zu erklären und sichtbar zu machen.
Verstehe, ja, verstehe. Sag mal, Fachjournalismus und künstliche Intelligenz, das Thema KI muss ja hier trotzdem kurz mal mit rein, weil ich mich gerade frage und ich glaube meine Zuhörer auch, wie beeinflusst denn die zunehmende Nutzung von KI den Fachjournalismus?
Also die Frage wird mir im Moment ungefähr im Durchschnitt einmal pro Tag gestellt. Was macht ihr bei Vogel eigentlich im Fachjournalismus mit der KI?
Ja.
Klammer auf, heißt das, dass die dann bald eure Artikel schreibt und dann die ganzen Journalisten weg sind?
Genau, die Frage liegt auf der Hand und du musst sie mir leider und uns auch nochmal beantworten.
Das ist in Ordnung, denn ich glaube, neben vielen Binsen, dass die KI niemanden abschafft, außer den, der sich nicht mit KI beschäftigt. Ja? Ja. Das ist die eine Sache. Das andere ist, gerade Fachjournalismus, und das war auch auf der Bühne, auf dem Fachpressekongress mehrfach das Thema, braucht diese menschliche Einordnung, dieses Gespür auch für die richtige Sprache einer Zielgruppe, einer Branche und auch dieses, wo tut's wirklich weh? Was sind die Schmerzen? Was sind die Aufreger? Was sind die Emotionen? Ob das jetzt die Automobilhändler sind, die mit chinesischen Elektromobilitätsangriffen bedroht werden, oder ob das jetzt hier die Lebensmittelbranche ist. Da, dieses Gespür, also das kann eine KI in absehbarer Zeit noch nicht haben. Das bleibt immer rein informativ und rückblickend, weil es ja nur auf bestehenden Informationen aufbaut, KI. Und Fachjournalisten versuchen ja auch immer für die Zukunft zu schreiben, also nach vorne zu blicken und dementsprechend auch Dinge einzuordnen. Das kann eine KI im Grunde so noch nicht. Das heißt ganz konkret, das machen wir, wie alle anderen größeren Häuser, Verlagshäuser auch, Wir nutzen KI im journalistischen Alltag für Recherche, für Gliederung, für Zusammenfassung, für Aufbereitung. Das hilft viel. Bis hin zur schnellen Newsletter-Erstellung aus bestehenden Beiträgen. Aber alle sind sich einig, es muss am Ende ein Mensch drüber schauen, als Korrektur, auch um das Halluzinieren von KI natürlich zu entdecken und zu vermeiden. Und sollte es echte KI-Texte geben, als Teilbereich, wie auch immer, dann müssen die auch als solche gekennzeichnet sein. Aber im Fachjournalist ist es gar nicht so der Bedarf.
Okay.
Aber viel größer ist eigentlich die Hilfe von KI in Prozessen in einem Unternehmen, da Dinge erheblich zu erleichtern. Und wenn es die Reiseplanung ist, ja, und all diese Kram. Also all diese Prozesse, die viel, viel schneller gehen können. Und die dann wieder Freiraum lassen für die echte, originäre, kreative Facharbeit.
Habt ihr oder hast du den Eindruck, dass die Menschen, die jetzt nicht im journalistischen Tief drin sind, euch der journalistischen Arbeit in angemessenen Respekt zollen? Ich meine einfach nur aus der praktischen Überlegung heraus, wenn jetzt die meisten sich auf KI beziehen und mit KI arbeiten, ich bin mir nicht sicher, ob die inhaltlich und stilistisch dann noch klar zwischen einem von Menschen geschriebenen Fachjournalismus unterscheiden können und zwischen KI-generierten Texten. Und es könnte ja auch auf den Respekt gehen, oder auch die Motivation gehen, die Journalisten ja tagtäglich hier einbringen und mitbringen müssen.
Ja. Ja, das kann niemand so richtig unterscheiden oder viele können es nicht so richtig einschätzen. Das ist eine Aufgabe von uns Medienhäusern, klar zu machen, gerade im Fachjournalismus. Die Informationen, die da geliefert werden, die Auswahl dieser Informationen, der Zeitpunkt, diese Informationen liefern, hat damit zu tun, dass dies ja den Unternehmen helfen soll. Denn sie sind Entscheidungsgrundlage für die Leserinnen und Leser im beruflichen Alltag.
Ja.
Und das ist jetzt nicht so, wie was mache ich denn am Wochenende? Und wenn mal ein blöder Tipp dabei war, dann war es halt so. Sondern hier geht es um professionelle Entscheidungen. Da weiterzumachen. Da geht es um Zeit, um Geld. Und diesen Entscheidungen muss ich vertrauen. Fachmedienmarken, die zum Teil seit 100 Jahren im Markt sind, haben so ein Vertrauen. Fachredakteurinnen und Redakteure, die seit 20 Jahren im Geschäft sind, die alle kennen, die stehen auch als redaktionelle Marke, als Personenmarke, als Branchen. Ja, die verströmen so ein Vertrauen, das ich brauche, um zu sagen, den Artikel lese ich und was da drin steht, glaube ich, und davon hängt dann meine Entscheidung ab.
Ja,
das ist was,
verstehe
was auch noch, ja, das müssen wir auch noch stärker kommunizieren.
Ja. Und da ist auch das Thema, du hast es ja auch gerade gesagt, als es mir durch den Kopf schoss, das Thema Glaubwürdigkeit. Das, glaube ich, wird auch für die Zukunft noch ein richtig großes, weil vieles in vielen Bereichen, auch über KI, verliert vieles an Glaubwürdigkeit, wenn man nur noch die Suppe von der Suppe von der Suppe irgendwo hat und nicht mehr weiß, wo ist eigentlich das Gehaltvolle, auf das man sich dann, was reichen würde, das Gehaltvolle, um dann eben hier gesättigt zu sein und dann eine wirklich gesunde, gute Entscheidung treffen zu können.
Ja, Fakt statt Fake.
Genau, Fakt statt
und,
Fake.
Es gibt noch einen zweiten Punkt. Man muss ja auch sehen, dass Publikumsmedien soll ja unterhalten und informieren über politisch-gesellschaftliche und so weiter Sachverhalte. Special Interest hat, sagen wir mal, hobbymäßig bestimmte Themenvertiefungen. Fachjournalismus beschäftigt sich ja tatsächlich mit der Wirtschaft, die voranzubringen. Und Fachjournalismus hat ja nicht nur den Auftrag zu informieren, sondern er ist auch eine permanente berufliche Weiterbildung. Ja, du bleibst ja in keinem Job mehr heute irgendwie stehen für 2-3 Jahre. Das ändert sich alle halbe Jahre deutlich. Ja. Das heißt, ich muss auch jeden in dieser Branche mitnehmen. Und das geht natürlich am besten durch einen zuverlässigen, steten Informationskanal, der mir sozusagen meine berufliche Weiterbildung garantiert. Neue Tools, neue Techniken, neue Themen, neue Produkte, neue Strategien. Das ist alles wesentlich, um meine Arbeit gut zu machen. Und deswegen, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den die Fachmedien bis heute gar nicht so ausspielen, hat der Staat das insofern gewertschätzt, dass er sagt, wenn du ein Fachmedium abonnierst, kannst du das steuerlich absetzen.
Ah,
Das kann ich bei meinem Hobby Mountainbike Magazin nicht machen. Das kann ich auch nicht bei meinem Abo von der Zeit machen. Ja? Aber ich kann das bei dem Abo von dem Maschinenmarkt, Print oder online, ist egal. Ich kann das steuerlich absetzen, weil der Staat anerkennt, wie wichtig, konstitutiv sozusagen, das aus wirtschaftlicher Sicht ist, weil es permanente berufliche Weiterbildung ist.
Sehr interessant, ja. Ich glaube, das weiß kaum einer und meine Hörer wissen es vermutlich auch nicht. Das seid ihr ja wirklich, ja, da seid ihr hier wirklich, sagen wir mal, sensationell aufgestellt auch, weil ihr, also Vogel Communication Group, für die du ja tätig bist, ja auch hier in erster Linie für die unterschiedlichsten Branchen diese Fachmedien gestalten. Jetzt hast du noch einen Punkt angesprochen, der mich natürlich auch interessiert, denn es ist für mich ja schlüssig geworden, dass man diese Fachmedien und diese gut recherchierte Berichterstattung braucht, um eine gute Entscheidung als Unternehmer treffen zu können und um dann auch wieder Zeit zu sparen, weil man dann nicht selber das Ganze machen muss, sondern im Grunde nur aufs richtige Fachmedium zugreift, das sogar noch dann vom Staat sogar unterstützt wird. Jetzt frage ich mich aber natürlich, welche Wege geht ihr? Also wie ist es, Print ist ja das eine, aber welche Wege geht ihr medial noch? Auf welchen
Fachmedien,
Foren seid ihr unterwegs?
ja, Fachmedien haben jetzt das erste Mal im vergangenen Jahr im Printumsatzanteil weniger als 50% gehabt. Das zeigt auch schon, dass sich die anderen Wege, digitale Informationen, aber auch Live-Events deutlich entwickelt haben. Fachmediensuch sollen genauso wie andere Medien auch das beste Format, das geeignetste Format für den Inhalt auf dem besten Kanal an die richtige Zielgruppe ausspielen. Und das bedeutet, sich vorher gut zu überlegen, was man zum Beispiel über Social ausspielt, ja, von Facebook über Insta bis sogar TikTok, wenn es um Employer Branding geht, ja,
Seid ihr da
bis
auch
hin zu,
vertreten? Seid ihr da auch vertreten?
wir machen ein bisschen was, ja,
Okay.
an dieser Front, aber auch natürlich LinkedIn. Aber auch, was ist denn ein Thema, das sich für eine Veranstaltung eignet? Und ja, und was ist aber auch wirklich was für Print? Wir haben ungefähr 110 verschiedene Fachmedien, davon haben die meisten noch Print. Manche sind auch reine Communities. Fast alle unsere Medien haben ein Event, mindestens eines, manche mehrere, um auch leibhaftig die Menschen einer Branche zum Austausch zu bringen, kollaborativ zu sein. Und über allem muss man sagen, gibt es immer wieder Querschnittsthemen, so dass sich aus dem einen Silo einer Branche auch immer wieder oder eines Fachmediums immer wieder übergreifend Themen mit anderen Branchenzugängen vernetzen kann mit anderen Fachmedien. Also sowas wie adaptive Fertigung, gemeinhin ja als 3D-Druck bezeichnet, ist ja in jeder Branche ein Thema. Das ist ein Querschnittsthema. Natürlich überhaupt alle Formen von Digitalisierung sind Querschnittsthemen, aber auch Nachhaltigkeit und so weiter. Und das müssen wir auch redaktionell orchestrieren und nach den Regeln des jeweiligen Formats dann auch ausspielen, ja? Weil natürlich digitale Texte anders gestaltet sind als Printtexte.
Und deine Aufgabe, es geht ja um den Wert der guten Fachkommunikation. Deine Aufgabe ist vermutlich in erster Linie überall für Klarheit zu sorgen. Und wo ist denn da der Unterschied in der Vorgehensweise, um das zu schaffen?
Ja, danke, dass du genau das ansprichst mit der Klarheit. Ich fange trotzdem mal vorsichtshalber so an. Unsere Vogelstiftung hat 2008 eine Stiftungsprofessur gegründet an der Technischen Hochschule Würzburg-Schweinfurt und die trägt den Namen Fachjournalismus und Unternehmenskommunikation, weil beides im Grunde genau dieselbe Technik braucht. Einen komplexen Sachverhalt aufgreifen und verständlich, zielgruppenspezifisch aufzubereiten. Als Journalist für eine Branche, damit die Branche versteht, was gibt es da Neues, ja, wie muss ich da drauf, wie kann ich das nutzen? Und ein Unternehmen, um ja die eigenen Themen, auch die ja immer komplex sind, so darzustellen, dass es sowohl die Mitarbeiter, also nach innen, wie auch die Kunden und Geschäftspartner, andere Stakeholder verstehen und nutzen können. Und da geht es immer darum, möglichst schnell, möglichst gut zu verstehen, wie es funktioniert und was ich davon haben kann. Und damit unterscheidet sich die Sprache im Fachjournalismus erheblich von anderen Medienformen, Mediengattungen. Und dann bin ich jetzt dabei, dass das eigentlich im Fachjournalismus vorlebt, was in Unternehmen eigentlich selbst auch gelebt werden muss. Nämlich eine klare Kommunikation. Ja. Klarheit in der Kommunikation und Konsequenz in der Umsetzung führt zu einer operativen Exzellenz, die wir heute brauchen. Vor allen Dingen, weil wir uns durch mobiles Arbeiten immer weniger selber sehen und begegnen und diese sogenannten paralingualen Merkmale, also die gesprächsbegleitenden Dinge von der Situation über Gesten und Mimik bis hin zu sonst was, die fallen zum Teil weg. Das heißt, wir müssen viel stärker eigentlich uns bemühen, gut zu kommunizieren. Und vielleicht so formuliert, ich persönlich, ich bin ja gelernter Linguist ursächlich, das habe ich ja mal studiert, Sprachwissenschaft. Und ich habe den Eindruck, dass die Deutschen den höchsten Pro-Kopf-Verbrauch an Konjunktiven haben.
Ah, okay.
Ja, man wollte, man müsste, sollte, etc. Und alle nicken und sagen, ja, ja, man sollte mal eine Kampagne machen. Und alle nicken und dann gehen sie aus diesem Besprechungsraum raus.
Und keiner macht was.
Und sagen, klasse, Kampagne, das klingt gut. Aber niemand macht's, weil es diesen Mann, der Mann sollte, den gibt's nicht.
Ja.
Ja, und dieses direkt ansprechen, du machst die Kampagne, ja, dann kann ich dies oder jenes machen. Schaffst du das in 2 Wochen, dann können wir bis zu Ostern oder so, kann ich dann nachlegen und sich dann dran zu halten. Das ist was für manche nicht so einfach ist, über den Schatten zu springen, ja, andere Befehle zu erteilen, in Anführungszeichen, aber ein Vorgehen zu vereinbaren und dann auch konsequent umzusetzen. Dann sind wir auch bei einer guten Fachkommunikation insofern, dass sie als Unternehmenskommunikation nach innen wie nach außen dieselben Ziele verfolgen muss, möglichst effektiv und eindeutig klar zu machen, um was es geht, damit die, die diese Information bekommen, richtig handeln können.
Ja, da sind wir auch bei dem Thema, was wir letztes Mal schon angesprochen haben mit Matthias Bauer zusammen, diese klare Kommunikation im Innen und nach außen, die extrem wichtig ist und die natürlich aber auch wiederum wichtig ist, um bei einer Arbeitgebermarke die dann auch glaubwürdig und systematisch aufzubauen. Du sprachst jetzt gerade auch an die Klarheit in der Kommunikation, also als Beispiel Konjunktive vermeiden oder gleich rausnehmen, weil sie sonst auf Kosten der Verbindlichkeit gehen. Und du sprachst aber auch an zum Thema Klarheit, dass es nicht nur die Klarheit in der Kommunikation in der Erklärung, was man macht, also Ziel und Ergebnis, sondern auch die Klarheit Prozess, dass man genau weiß, wer macht denn jetzt was, wie genau, um die Qualität dann auch in Umsetzung zu sichern. Das klingt alles sehr viel und sehr komplex und da ist auch nochmal die Frage, was ist da genau deine Arbeit? Also wenn du an dich denkst, was machst du da genau? Also wie koordinierst du das Ganze? Ist deine Arbeit eher koordinieren, also Management oder mehr Führung? Ist ja auch alles ein Riesenunterschied. Oder schreibst du dann auch in erster Linie selber? Was machst du?
Also ich möchte noch kurz sagen, ja, es ist verdammt nochmal verdammt komplex geworden. Ich habe 1999 in diesem Unternehmen angefangen. Da gab es auf der einen Seite Anzeigenverkäufer und auf der anderen Seite gab es Redakteure.
Das war's, das Ganze, oder?
Das Ganze auch nur mit ein paar Frauen dazu.
Ja.
Also nicht nur Männer, aber doch männerdominierte Branche zum Teil.
Ja.
Und das war es aber an Berufsbildern.
Ja, ich kenne es.
Und heute haben wir permanent neue Job-Descriptions. So schnell kommen Berufsbilder gar nicht mehr hinterher. Das heißt, ich weiß gar nicht, wer was mit welcher Technik unter Umständen macht. Ja? Das heißt, es erfordert viel mehr Austausch und Kommunikation. Und aber mein konkreter Job für die externe Kommunikation ist es, tatsächlich zu formulieren, was macht macht unser Unternehmen mit dem Kauf oder Beteiligung an einer Agentur, an einem Verlag. Ja, wir haben im vergangenen Jahr einen Verlag gekauft. Warum machen wir das? Das muss eine also Kommunikation sein, die dann auch nach innen gehen kann. Das muss ich mit abstimmen. Damit wir allen und uns selber, erstmal uns selber und dann aber allen anderen auch klar machen, wofür stehen wir. Ja, und dann aber auch neue Themen aufzugreifen, neue Produkte, neue Geschäftsfelder zu erklären. Und da bin ich dann schon auch in der Abstimmung Wir haben 17 Unternehmen, davon sind 11 Kommunikationsagenturen, verschiedenster Art, von Performance Marketing bis PR, ja, oder Corporate Solutions und sogar HR. Und das alles immer wieder zu verständig im Zusammenhang zu darzustellen, damit man weiß, wie man uns nutzt. Und wir selber wissen, wie wir uns nutzen, in Abstimmung mit der internen Kommunikation, aber vor allen Dingen auch nach draußen. Das ist sehr, sehr wichtig, um das Bild, wofür die Vogel Communications Group steht, dieses Bild so zu formulieren, dass die Menschen sagen, ich habe das ganz anders in Erinnerung. Das ist so wie mit dem Otto-Versand, der nicht mehr der Otto-Versand ist, weil er keine Kataloge mehr versendet. Ja? Aber das ist ein anderes Unternehmen geworden. Genauso sind auch wir ein anderes Unternehmen geworden. Und das muss man transportieren. Das ist mein Job. In den Public Relations und natürlich auch immer wieder verschiedene Netzwerke mit immer neuen Medien oder immer neuen Themen und immer neuen Communities zu verknüpfen. Da bin ich also sozusagen permanent Vermittler und Vernetzer. Aber die inhaltliche Arbeit, ich habe 5 Jahre redaktionell gearbeitet, aber das ist schon lange her. Ich schreibe jetzt sozusagen die Unternehmensinformationen, redaktionell bin ich gar nicht mehr tätig.
Okay, verstehe. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es auch wirklich ein Dauerthema ist, um in der Klarheit zu bleiben, weil ja ständig wieder was Neues durch diese Unruhe, die durch die KI auch kommt und durch die vielen Tools, weil da ja immer wieder sehr viel reinkommt und du wahrscheinlich konsequent, ich stelle mir das gerade vor, wie ein Mensch, der eine Skulptur macht und der ständig gucken muss, was er abschlägt, damit die Skulptur wirklich gerade und so bleibt, dass sie klar ist und dann nicht was anderes wird.
Sehr gutes Bild. Kann man so sehen, ja. Und wenn man der einen Seite anpackt, dann kann es auch sein, dass sich an der anderen Seite was verschiebt, weil du Wörter verwendest, die zum Teil unterschiedlich interpretiert werden, weil es unterschiedliche Branchen oder Lebenswelten sind, die dann wieder zu irgendwelchen Effekten führen, ja? Interpretationen. Und dann zu sagen, nee, wir müssen immer wieder sagen, was ist unsere Mission als Unternehmen? Was ist unsere Vision? Wo wollen wir denn hin? Und wer steht wofür? Und da bin ich an einem Punkt, der auch wirklich wichtig in der Kommunikation ist, was ja in den letzten Jahren immer als Purpose bezeichnet wurde. Was ist denn überhaupt der Sinn, der Zweck des Unternehmens oder meines Jobs? Warum mache ich das? Warum gehe ich da gerne hin? Ja, warum habe ich Spaß daran, das mit voranzutreiben und zu entwickeln? Das ist ja wichtig. Da brauche ich aber einen Purpose, quasi einen Sinn stiften, ja, für mein Arbeitsleben. Und da bin ich auch sehr stark bei den Werten, die ein Unternehmen hat für die Arbeit selbst, für die eigenen Aufgaben, ja, natürlich, und für alles das, was um das Unternehmen herum ist, die Verantwortung für die Gesellschaft, natürlich auch für die Gesundheit der Mitarbeiter zum Beispiel, also das Thema Verantwortung. Und das muss man auch über eine Wertekommunikation regeln. Und das gibt dem Ganzen dann auch eine Sinnhaftigkeit, sich dafür zu engagieren. Denn wenn ich da keinen Sinn sehe, dann bin ich nicht engagiert bin und habe keinen Bock, dann ist es heute einfach, wird es nicht mehr akzeptiert von den Menschen.
Ja, und das Thema Werte, da rennst du ja bei mir ganz offene Türen ein, weil mich das Thema Werte schon immer fasziniert hat, aber ich damals froh war, ich habe mich ja sehr früh selbstständig gemacht und sehr für die Selbstständigkeit interessiert und ich habe damals sehr früh gemerkt und das ist heute noch, finde ich, der goldene Tipp an alle, die mich immer fragen, bekommt man eigentlich zu einer Entscheidung, wie bahnt man sich einen Weg und welche Bedeutung haben Werte? Und da sage ich immer, ja, das Entscheidende ist wirklich, sich mit dem Thema Werte zu beschäftigen, weil man damit einfach auch eine Entschlussfreude oder manche haben keine Freude am Entschlussfassen, aber zumindest man hat einen Kompass, an dem man sich entlang, man kann dann Entschlüsse fassen oder Entscheidungen treffen. Das kann man jetzt natürlich auch wieder sprachlich feinfiletieren, aber lassen wir das mal weg, ob es besser entscheiden oder eher Entschlussfassen heißen sollte. Und wenn man aber dann hergeht und sagt, man hat seine Werte. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, obwohl, gerade weil es was Unsichtbares ist, beschäftigen sich viele nicht gern damit. Aber dieses Unsichtbare, wo ja alles drinsteckt, ist ja im Grunde das, wo man dann eben auch immer sagen kann, so bleibt man auch klar im Hinblick auf den Weg und kommt nicht vom Wege ab und verzettelt sich dann nicht und hat dann gleichzeitig auch die Positionierung vom Unternehmen. Und da würde mich jetzt auch mal ganz, ganz praktisch interessieren, zweierlei sind zwei Ebenen. Das eine ist, mich würde interessieren, welche Werte eben dann dir und euch besonders wichtig sind, worauf ihr da baut. Aber gleichzeitig würden mich auch die Werte interessieren, die die Journalisten heutzutage mitbringen, ob es da Unterschiede gibt in damals und heute und ob die möglicherweise dann auch anders ausgebildet werden. Da geht ja schon los, was ist guter Schreibstil? Ich habe die ganze Zeit überlegt, ob er Rolf oder Wolf Schneider heißt,
Wolf Schneider, ja.
Wolf Schneider, ja.
Wolf, ja.
Wolf, Entschuldigung, Wolf,
Ja.
danke, Wolf. Ich war mir nicht mehr sicher. Wolf Schneider, ich habe einige Bücher da. Das ist ja der Papst schlechthin, wenn es darum geht, wie wird man ein guter Journalist und wie kann man gut schreiben. Aber da frage ich mich eben auch, du merkst, es sind jetzt geballte Ladung von Fragen, ändert sich da jetzt was dadurch? Also es sind jetzt ganz viele Fragen. Ich kann es auch gerne nachher nochmal wiederholen, aber vielleicht sagst du dir auch, nö, so komplex ist gar nicht.
Für den Fachjournalismus selbst ist der Wert unverändert der geprüfte Fakten, ja, also wahrheitsgemäße Fakten auszuliefern, ja, und das natürlich zu tun, indem man die Zielgruppe ernst nimmt und für die Zielgruppe aufbereitet. Und ne, also keine Selbstdarstellung macht, sondern sagt, ich mache das nur für dich, das brauchst du, das ist wichtig und auch wenn ich das eine oder andere gerne machen würde, das lasse ich weg, denn hier geht es um euren Nutzen.
Ja.
Das ist schon mal der erste Schritt. Das ist der wesentliche Wert. Immer die andere Seite hören.
Fokus
Ja,
aufs Publikum, ja. Ja.
nicht nur eine Seite. Die Bedürfnisse aller Stakeholder ernst nehmen. Ja, das wird auch sofort spürbar in einer Branche, ob es jemand ernst meint oder nicht.
Ja,
Und
sofort,
die
ja.
Verbundenheit einer Branche, die Nöte und Ängste aufzugreifen und für eine Branche zu formulieren, was natürlich ein gelernter Sprachmensch, ein Journalist, Journalistin vielleicht besser kann als manche andere in der Branche, das auch zu tun. Ja,
Ja.
das sind, glaube ich, journalistische Werte, die im Fachjournalismus eine Rolle spielen, im fairen Umgang miteinander. Und wenn ich das jetzt weiterdenke, in einem Unternehmen ist es also die Wertschätzung von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen
Ja.
ist essentiell. Das ist ein wesentlicher Teil der Kultur. Das fängt eben schon allein damit an, dass ich dem anderen eben klar formuliere. Zum Beispiel, was ich von ihm erwarte. Das ist ein Ausdruck der Wertschätzung. Denn damit helfe ich demjenigen, seinen Job auch so zu machen, dass er ihn gut macht, was nicht nur mich zufrieden macht, sondern ihn auch. Das ist ja auch ein Teil. Also Ziele setzen, die erreichbar sind und die man dann auch wirklich umsetzen kann. Und
Ja.
Dinge, die nicht funktionieren, dann auch gemeinsam zu besprechen und sich darüber zu freuen, dass man was gelernt hat. Also das Miteinander positiv zu gestalten, aber auch jedem die gleiche Ernsthaftigkeit angedeihen zu lassen. Das ist zum Beispiel eine gelebte Wertekultur, dass ein Unternehmen heute sich sehr stark um die Entwicklung, also das Skill Management, von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kümmern muss. Welche Skills werden in einem Unternehmen gebraucht? Welche müssen weiterentwickelt werden? Welche hat das Unternehmen nicht und muss es von außen holen? Welche kann es vielleicht durch Weiterentwicklung erzeugen? Das ist zum Beispiel auch was, das mir den Menschen hilft, in die Zukunft zu gehen. Das ist auch ein, den anderen ernst nehmen und wertschätzen, da wo er
Ja.
ist und weiterzuentwickeln. Das ist ein wichtiger Punkt, in dem zum Thema gelebte Werte. Dasselbe gilt natürlich auch nach draußen. Ne? Und bei uns ist es, denke ich mal, noch mal ein Punkt spannender, weil unser Produkt ist ja Kommunikation. Deswegen heißen wir Vogel Communications Group.
Ja.
Und wir liefern Fachwissen aus über unsere Medien, die Leute glauben müssen, müssen, damit sie ihren Job gut machen. Und wir helfen mit unseren Kommunikationsagenturen Unternehmen, mit guter Kommunikation erfolgreich und besser zu werden. Kommunikation funktioniert aber nur, wenn der Adressierte Vertrauen hat in den, der diese Botschaft abgesendet hat. Vertrauen, ja, und das muss ich erzeugen. Da muss ich glaubwürdig sein, da muss ich authentisch sein. Und Unternehmer können es auf vielerlei Weise tun. CSA ist ja seit über 15 Jahren so ein geflügelter Begriff, ja, muss aber passen. Und es geht heute viel weiter. Das Thema Nachhaltigkeit, ab nächstes Jahr ja für viele Unternehmen verpflichtend als Nachhaltigkeitsbericht. Das muss ich dokumentieren und zeigen. Ich meine es ernst mit der Umwelt. Wenn ich das nicht tue, dann sagen die ein oder anderen Kunden, dann bist du raus, dann bist du nicht mehr in der Liste unserer Zulieferer. Ja, also da fehlt dann das Vertrauen. Und mit unserer Vogelstiftung haben wir einen ganz spannenden Punkt dahin, dass die Stiftung zu 25% an der Unternehmensgruppe beteiligt ist. Das heißt, jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin arbeitet mit an der Stiftung, weil am Ende das, was übrig bleibt, davon ein Viertel geht über die Stiftung in gesellschaftliche Förderungen, in Spenden. Und das ist also, besser kann man gar nicht nachweisen, dass wir es ernst meinen, weil wir ja wirklich nachweislich Jahr für Jahr, bald werden wir schon 1 Million pro Jahr ausschütten, das einfach tun. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, dass es authentisch und glaubwürdig sein muss. Und wenn ich dann noch partizipativ unterwegs bin, also die Menschen im Unternehmen mit einbeziehe, dann ist auch das Vertrauen da, zu sagen, du bist ein guter Partner, in die Zukunft zu gehen.
Wow, ja, das klingt total schlüssig. Und um es in meinen Worten zu sagen, ihr lebt das, was im Grunde eben Vertrauen, was Glaubwürdigkeit auszeichnet, dass man Wort gibt, Wort hält und dann kann jeder es auch noch in einem konkreten Ergebnis eben erleben, sprich es wird erlebbar und damit ist es stimmig und das schafft Vertrauen. Ja, ich glaube, das hat noch eine ganz lange Zeit und eine lange Zukunft aus meiner Sicht, weil ich vermute, das ist natürlich eine Vermutung, mit Blick in die Zukunft, dass es noch richtig, ich sag's mal oberpfälzisch, scheppern wird im Hinblick darauf, dass es zwar, wenn sich diese ganze Begeisterung für KI, ich meine, das wird schon alles bleiben, aber es wird damit auch sehr viel Unglaubwürdigkeit, Enttäuschungen noch geben für den Endverbraucher an manchen Stellen. Und das wird Schmerzen und Frust verschaffen. Und dann wird man irgendwann schon gucken, wo sind denn wirklich die, wo man hier Stabilität erlebt und Glaubwürdigkeit erlebt. Und dann kann man hier wieder zu diesen ganz grundlegenden Dingen kommen, Wort geben, Wort halten und sehen und erlebbar kriegen. Ah ja, die sagen wirklich, was sie tun und reden sich nicht raus, wenn es eng wird. Weil da sind wir beim Thema Verantwortung.
Ja, eine große Gefahr besteht natürlich in der Überflutung von Informationen, wo wir nicht wissen, ob wir sie glauben können. KI wird uns da definitiv in die Bredouille bringen. Mhm. Umso mehr ist das Bedürfnis da, zu sagen, da wo es wichtig ist, muss ich vertrauen können auf den Absender der Information und Information selbst. Und ich persönlich bin fest davon überzeugt, dass es zwei wesentliche Kompetenzen gibt in einem Unternehmen, die notwendig sind, um ein Unternehmen überhaupt in die Zukunft zu führen. Das ist einmal der Großbereich HR, also heute gerne als People and Culture bezeichnet.
Ja.
Um den Zusammenhang zwischen Unternehmenskultur und den Menschen darzustellen und auf der anderen Seite Kommunikation.
Mhm.
Diese beiden Kompetenzen, die werden Unternehmen in die Zukunft führen und helfen, dass das Unternehmen sich anpassen kann auf allen Ebenen. Und das ist keine Abwertung von all den anderen Funktionen wie Business Development, Controlling oder sonst was. Ja? Aber das ist Handwerkszeug, die müssen ihren Job gut machen, aber Unternehmen werden nur in die Zukunft gehen, wenn sie sich transformieren. Mhm. Wir leben permanent besser. 80% sind genug, um erstmal zu schauen, ob man überhaupt auf dem richtigen Pfad ist.
Mhm. Und
Transformation ist Kommunikation.
Ja, ja.
Das ist einfach so. Und deswegen mein Plädoyer, es mit der werthaltigen Kommunikation ernst zu nehmen, das macht am Ende auch richtig Spaß.
Jawohl, ich danke dir und ich fasse an der Stelle noch einmal zusammen. Transformation und Kommunikation, das macht's aus. Ich würde sogar noch ergänzen, weil wir heute ja auch drüber gesprochen haben, Transformation und natürlich glaubwürdige, also wertebasierte Kommunikation. Wir sprachen heute zum Thema der Wert der guten Fachkommunikation, was die Werte hier für eine wichtige Rolle spielen, was gute Fachkommunikation ist, warum auch Premiumkommunikation so wichtig ist und was das auch ausmacht. Wir haben festgestellt, sehr komplex ist das Ganze, wenn wir das mal breit auffächern. Wir haben auch erfahren, welche Bedeutung auch die Stiftung hat, die es bei euch gibt und bei der du dich sehr stark engagierst und einbringst. Und wir haben wieder einmal festgestellt, wie wichtig eben das Thema Werte, Kommunikation ist, Transformation ist und warum in Zukunft auf People Culture und Kommunikation ankommen wird. Danke dir, dass du bei mir warst. Danke dir für deine Zeit. Erfolg darf leicht sein, zieht sich hier ja immer durch. Was fällt dir spontan noch ein und wie möchtest du abschließen?
Erfolg wird heute wahrscheinlich neu definiert, nicht nur über Ökonomie, sondern auch über Verantwortung und über Sinnstiftung. Und um das zu verstehen, muss man sich mit sich selber auch mal sprechen, was man eigentlich will und sich im Klaren sein, dass ein Unternehmen klare Ziele haben muss, denen man dann auch hilft, dass sie erreicht werden. Und dann macht es ja auch Spaß und dann wird auch der Erfolg leicht.
Das war eine Episode aus dem Podcast Erfolg darf leicht sein von und mit Astrid Göschel. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere den Podcast ganz einfach und hinterlasse gerne eine positive Bewertung. Warst du schon auf unserer Website? Auf astridgöschel.com findest du weitere spannende Inhalte und hilfreiche Ressourcen für deinen Erfolg. Wir freuen uns, wenn du uns weiterempfiehlst. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Erfolg darf leicht sein.